Hi, eine kurze Präambel, ein kurzes Vorwort zur heutigen Folge des Swimcast. Wir machen heute den zweiten Teil des Jahresrückblickes auf das Jahr 2022, also chronologisch veröffentlichungsmäßig ist es der zweite Teil. Als wir das Ganze aufgenommen haben mit Sebastian, war das der erste Teil, mit dem wir angefangen haben, nämlich mit den Lowlights, mit den Tiefpunkten aus dem Jahr 2022. Heißt also, ihr hört jetzt gleich das Intro vom Swimcast, dann den ersten Teil, den wir besprochen haben, und der endet natürlich etwas abrupt, weil wir dann in den zweiten Teil übergegangen sind, den ihr vergangene Woche gehört habt. Lange Rede, kurzer Sinn. Heute der zweite Teil des Jahresrückblicks 2022 mit den Tiefpunkten des vergangenen Jahres. Ich wünsche euch gutes Zuhören und gute Unterhaltung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Wir blicken zurück auf das Jahr 2022 und in der Regel meine ich dieses Wir ja eher so bezogen auf mich und euch Zuhörende. Heute aber tatsächlich ausnahmsweise mal ist dieses Wir wortwörtlich zu nehmen, denn ich habe einen Gast mit hier am Start, der diese Folge zusammen mit mir besprechen wird, einen Blick in den Rückspiegel wirft auf das Jahr 2022, und zwar den Chefredakteur des wohl bekanntesten deutschen Schwimmmagazins, den Gründer der Swim Freaks, und da ist der Name Programm. Herzlich willkommen, Sebastian Schwenke.
Hallo André, es ist mir eine Freude, dabei sein zu dürfen.
Ja, hallo Sebastian. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, damit wir gemeinsam auf das vergangene Jahr, auf die vergangenen 12 Monate zurückblicken können. Und wir haben uns im Vorfeld schon ein bisschen kurz geschlossen, so die Themen mal abgesprochen und kurzen Kontakt gehabt, was für uns denn so die Kernelemente von Januar bis Dezember gewesen sind. Und da ist mir aufgefallen beim Zusammentragen, und ich weiß gar nicht, ob das so ein ganz typisches deutsches Phänomen ist, es ist eigentlich viel Negatives dabei, habe ich im ersten Moment gedacht. Und bin dann im zweiten Blick nochmal näher reingegangen und dachte, ja, aber nur auf der einen Seite, und das ist nämlich die politische Seite, die irgendwie mit dazugehört, gerade hier so in Deutschland, so was den DSV angeht, wobei ich auch da vielleicht sagen muss, auf den Deutschen Schwimmverband einzuprügeln oder dort Kritik zu äußern, ist eine ziemliche low-hanging fruit, das ist wahnsinnig einfach, deswegen bin ich da auch nicht so wahnsinnig Fan von. Dennoch war da einiges Negatives dabei, aber sportlich, wenn wir uns da auf die sportlichen Gelegenheiten und Begebenheiten und Ereignisse zurückgucken, da ging es tatsächlich bergauf, und zwar über die ganzen internationalen Events hinweg. Siehst du das ähnlich?
Ja, also vielleicht mal direkt mit dem Sportlichen. Diese Rekordflut, die wir da letztes Jahr regelrecht hatten, ich glaube, es waren 26 Weltrekorde, irgendwie sowas in der Drehe. Auf internationaler Ebene, da waren schon echt viele Highlights dabei. Und dass es auf der anderen Seite, wie du es gerade schon gesagt hast, auch relativ viele negative Sachen gab. Ja, das ist gerade bei der sportpolitischen Geschichte natürlich immer so, dass das, was hängen bleibt, sind eher so die negativen Sachen, weil wenn was gut läuft, wenn es positiv ist, dann ist das nicht so das Thema, was dann übrig bleibt, sondern das, was übrig bleibt, sind die negativen Sachen, sind die Sachen, wo es Verbesserungspotenzial gibt, die halt dann natürlich auch für die Folgejahre einen Effekt und Nachhaltigkeit haben.
Ja, absolut. Ich habe auch immer das Gefühl, dass wir hier in Deutschland, gerade im DSV, sehr schnell dabei sind, mit dem Finger auf andere zu zeigen, zu sagen, ha, das klappt nicht oder das ist nicht gut, ohne da mehr die Unterstützung zu suchen. Deswegen sage ich das immer sehr, sehr einfach, weil irgendwas klappt ja immer nicht. Dass das mal größere und mal kleinere Baustellen sind, ist auch unstrittig. Dass der DSV da sehr, sehr große Baustellen hat, aber auch, glaube ich, so im Kontext finde ich das häufig sehr negativ angehaftet, wenn wir über unsere, in Anführungszeichen, Gegner oder andere Vereine reden. Aber das ist ja etwas, was sich generell in der Nachrichtenwelt so niederschlägt. Ja, die negativen Schlagzeilen sind das, was Klicks bringt. Das ist das Drama, was die Emotionen weckt. Und ja, tatsächlich gab es, glaube ich, auch nicht, also selbst wenn ich jetzt überlege, so wahnsinnig viel Positives aus dem vergangenen Jahr fällt mir nicht ein. Ich habe so 2, 3 Sachen im Kopf, aber würde den Ball nochmal zu dir spielen. Hast du Ideen?
Was letztes Jahr Positives auf Verbandsebene passiert ist, meinst du? Also, ich sage mal so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass für bestimmte Probleme, die es schon immer gab, langsam Bewusstsein entsteht. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich, wie man in den letzten, also keine Ahnung, ich bin in dem Sport seit mehr als 20 Jahren beobachten konnte. Aber was jetzt dann doch deutlich wichtiger wird, Themen wie das, worauf wir auch schon vorher mal eingegangen sind, also psychische Gesundheit, sexualisierte Gewalt, all solche Sachen, dass dafür eine Sensibilisierung passiert, dass da überhaupt erstmal was passiert, dass da was angestoßen wird.
Ja, absolut.
Also das ist, auch wenn es negative Themen sind, ist das zumindest eine positive Entwicklung, die da gegangen wird, aus meiner Sicht.
Ja, das ist richtig. Ich glaube, bei dieser psychischen Gesundheit, das wird auch gleich das erste Thema sein, worüber wir uns unterhalten werden. Ist eine Sache für mich mit hochgekommen, die man vielleicht, also die Pressearbeit. Ich finde, die Pressearbeit ist besser geworden auf DSV-Seite. Ich finde, die Kommunikation ist besser geworden. Auch das Swim and More Magazin ist besser geworden. Es ergeht sich mehr in Storytelling und versucht, irgendwo Emotionen zu wecken und Sportler und Geschichten in den Vordergrund zu stellen. Also, wenn ich noch so 2 Jahre zurückdenke, war das viel eine Aufzählung von Wettkampfergebnissen mit ein paar blumigen Worten geschmückt, was jetzt wirklich mehr in eine Zitatwolke reingeht, Stimmen von den Sportlern, von den Schwimmerinnen einsammeln, die wiedergeben, da auch die Athleten und die Aktiven in den Vordergrund zu rücken. Und ich finde auch, dass das jetzt bei so verschiedenen Ereignissen ganz gut gelaufen ist, wenn man auch da die Frequenz meiner Meinung nach ein bisschen hochschrauben könnte. Thema psychische Gesundheit sollte jetzt so das erste sein, worüber wir reden, weil das für mich vor allen Dingen das alles überschattende Thema in diesem Jahr war. Also, weil ich das Gefühl habe, und du hast das ja gerade schon angesprochen, dass das mehr und mehr offen auch angesprochen wird. Und das war das, was ich auch mitbekommen habe, dass mehr und mehr Athleten über diesen wahnsinnig hohen Druck sprechen und über das, was es mit ihnen macht. Ja, das ist jetzt ein Chet Lekhlonu wahnsinnig prominent, Richtung Kurzbahnweltmeisterschaften und auch über den Sommer und letztes Jahr nach Olympia, der von einem großen, schweren Loch sprach, auch von durchaus suizidalen Gedanken. Das ist ein Caleb Dressel, der von der WM abgereist war, der sich, glaube ich, vom 100-Freistil-Halbfinale abgemeldet hatte und dort gar nicht vor Ort war. Der dann auch im Nachgang, ich glaube, so deutlich hat das gar nicht gesagt, aber korrigiere mich gerne, aber dann sehr, sehr klar gemacht hat: Ey, ich brauche Pause vom Schwimmen, ich habe keinen Bock mehr auf hier jeden Tag mich treten lassen und diesem hohen Erwartungsdruck gerecht zu werden. Das ist doch aber etwas, was eigentlich schon immer da war, oder?
Genau, das ist das, was ich eigentlich gerade sagen wollte. Also, dass diese Reaktion oder auch, ja, dieses Verhalten von Athleten, dass der Druck einfach immens groß ist. Und wie sie damit, die Frage vor allem, wie sie damit umgehen sollen, die Frage, die war schon immer da. Und die war auch für viele Athleten schon immer schwierig zu beantworten, weil da gibt's keine einfachen Lösungen. Bin der Meinung, dass das jetzt halt heutzutage viel deutlicher wird, dass das Problem da ist, einfach weil alles viel vernetzter ist, weil medial alles greifbarer ist. Aber ich glaube auch, weil die Athleten selber immer mehr erkennen, auch dadurch, dass Athleten mal damit angefangen haben, das anzusprechen, das erkennen, dass das ein Thema ist, mit dem sie sich selbst auseinandersetzen müssen, mit dem, ja, dass das für die Athleten schwierig ist, dass für die Athleten eine Herausforderung ist und das halt auch offen ansprechen. Also dieses offen ansprechen, das ist was glaube ich, früher einfach nicht so stark stattgefunden hat. Also es gab früher halt, oder nicht früher, doch, früher. Es gab früher halt andere Ausflüchte oder andere Wege, die dann oft gewählt wurden, als das offen anzusprechen, ne? Es gibt unglaublich viele Profisportler, gerade so aus den 70er, 80er, 90er Jahren, die dann, sag jetzt mal, privat in ein Loch gefallen sind, von denen man nichts mehr gehört hat. Aber wenn man was gehört hat, dann war es vielleicht nicht immer was Positives. Also von Alkoholmissbrauch bis zu allen möglichen anderen Sachen. Das ist halt dann der Weg gewesen, um mit dieser Frage, was passiert mit mir nach dem Sport? Was passiert mit mir nach einer Weltmeisterschaft, nach diesem Höhepunkt, der richtig krass war, was passiert jetzt mit mir? Wie gehe ich mit diesem Druck um, der auf mir lastet, die dann einfach, ja, dafür diese Lösung zu finden? Dafür ist es halt auch erstmal wichtig, dieses Problem zu erkennen. Und das wird, glaube ich, immer mehr erkannt. Und dadurch ist das uns als Medienschaffenden auch immer präsenter, weil die Athleten das auch von sich selber ansprechen und wir dann auch wiederum stärker auf diese Themen eingehen können und Aufhänger haben und das publik machen können. Und dann damit wiederum anderen zeigen, es ist okay, das anzusprechen. Es ist okay, offen mit sowas umzugehen. Und die sich dann auch wiederum mehr offen äußern. Und das ist so das, was man so in den letzten 10 Jahren, würde ich mal sagen, immer stärker erkennt, dass da ein Bewusstsein da ist, sich diesem Problem zu stellen, damit umzugehen, das anzusprechen, sich auch Hilfe zu suchen. Ganz wichtig natürlich, sich
Ja.
Hilfe zu suchen dabei, dass man ist nicht alleine dabei. Es gibt Anlaufstellen. Und mit diesen ganzen Drucksituationen, die der Leistungssport mit sich bringt. Also man ist halt im Fokus als Spitzenathlet. Und damit muss man
Genau.
umgehen, wenn die Leistungen gut sind, wenn die Leistungen schlecht sind. Ja, und das muss man teilweise auch oft lernen.
Ich glaube, ich habe auch das Gefühl, dass da viel in der Trainergarde ein Umdenken stattgefunden hat. Also früher waren es ja auch viel Schleifer und das ist etwas, was mir wahnsinnig oft auffällt und mich echt so, also mich nervt zum Teil auch ganz stumpf, wenn du mit so alten Haudegen sprichst, die in den 80ern, 90ern geschwommen sind. Dann sind da ganz, gerade so auf Vereinsebene, ich glaube gar nicht so richtig, das Spitzen, aber gerade auf Vereinsebene, die erzählen so viel, was für schlimme Serien sie schwimmen mussten, was für schlimme Sets, was für schlimme Wettkämpfe. Das ist ganz viel Negatives mit angehaftet in den Erzählungen, die sie vielleicht gar nicht so meinen, aber wo ich finde, dass da schon eine gewisse Härte dahinter steckt, wo heute auch auf Trainerseite viel mehr Bewusstsein ist, das vielleicht nicht mehr so mit diesem immensen Druck anzugehen. Denn viele Athleten, und ich glaube, das ist auch etwas, was eine Weltelite wirklich auszeichnet, so als einzelne charakteristische Besonderheit, dass sie sehr manisch sind, dass sie sehr penibel sind, dass sie in Teilen auch in so was extrem Zwanghaftes abdriften. Ja, du musst die Sachen ja so lange üben, bis du sie perfekt kannst, bis du sie nicht mehr falsch machen kannst. Und dafür brauchst du eine gewisse Affinität zu einer Zwanghaftigkeit. So, wenn sich's nicht gut anfühlt, gehst du halt nicht raus. Ich glaube, Adam Peaty ist nach den Commonwealth Games mit so einem Zitat zitiert worden oder mit einem Spruch zitiert worden. Ja, dieser Arschtritt mit dem dritten Platz oder was, war das, was ich gebraucht habe. Jetzt brennt das innere Feuer wieder in mir und ich werde so lange nicht aufhören, bis ich wieder gewonnen habe. Und das ist natürlich geil, dass er das so sagt und dass er diesen Drive hat. Aber auf der anderen Seite muss man das auch irgendwo in Bahnen lenken. Und so wie du sagtest, ich erinnere mich noch an ein Gespräch, Katrin Demler hatte ich im Interview, die ganz offen sagte, ja, und dann habe ich hier mit einer Psychologin zusammengearbeitet und dann habe ich weiter. Wo es das erste Mal für mich so ganz offen und selbstverständlich irgendwo viel von einer Spitzenathletin und auch, dass jetzt eine Psychologin ja eigentlich regelmäßig bei den internationalen Highlights dabei ist, ist, glaube ich, absolutes Upgrade, weil ich da auch noch mal so in der deutschen Vergangenheit gewühlt habe, sind mir zwei Namen eingefallen, Britta Steffen und Franzi van Almsick. Das sind so die beiden Namen, wo ich denke, ja, genau das, mit diesem öffentlichen Druck da war, glaube ich, Britta die Abreise 2009 von der WM, völlig über
13, 11, 11 war es, glaube ich.
oder 2011, die auch medial völlig katastrophal begleitet worden ist, wo man mit Sicherheit vielerlei Hinsicht hätte anders mit umgehen können. Und ich glaube auch von Franziska van Almsick, die Geschichte ist auch hinlänglich bekannt mit den verschiedenen Fotos und dass sie zu dick sei und zu fett zum Schwimmen und alles solche Sachen. Das würde so heute, ja gut, die Bild würde es immer noch schreiben, aber würde so heute auf jeden Fall nicht mehr fallen als Sätze. Wo wo ein Psychologe wahnsinnig hilfreich gewesen wäre. Die zweite Frage, die ich mir damit stelle, wenn wir das Thema so oft ansprechen und sagen, das ist ein Problem bei den Spitzenathleten, wie würdest du die Frage beantworten, ist Spitzensport schädlich, wenn ich es auf Weltelite machen will?
Naja, es ist wie bei allen Sachen, die man in einem extremen Umfang macht oder in einem extremen Ausmaß macht. Man muss halt damit dann auch mit den Konsequenzen dann umgehen. Also sowohl psychisch als auch körperlich, ne? Also Leistungssport, auch für einen Hochleistungssportler, ist eine extreme körperliche Beanspruchung. Und da ist klar, dass dann auch eine Regeneration dazu gehört. Das ist mittlerweile, glaube ich, gang und gäbe. Aber es ist halt auch eine extreme psychische Belastung und dementsprechend gehört auch der Umgang damit dazu. Ob man jetzt sagen kann, dass Leistungssport an sich Also natürlich bringt es negative Sachen mit sich. Ne? Also für die Athleten selber, für die Aktiven, jeder ist eine andere Persönlichkeit. Und jeder geht dementsprechend auch mit zum Beispiel einer Drucksituation oder auch der Situation im öffentlichen Licht zu stehen, komplett anders um. Für den einen kann das das absolute Highlight sein und der schwebt dann auf Wolke 7 und kommt damit super klar. Für den anderen kann das eher, ja, negative Auswirkungen auch für seine eigene Psyche haben. Aber auch für den gilt es dann halt damit, da gibt es Wege, da gibt es psychologische Unterstützung, da gibt es auch präventive Maßnahmen, sage ich jetzt mal, dafür, für so eine Drucksituation, wenn man weiß, okay, der Athlet mag das nicht so im Lampenlicht zu Rampenlicht. Lampenlicht zu stehen. Für den gibt's, es gibt Techniken, um damit umzugehen, um das zu lernen. Und das kann man lernen. Und dann ist es auch nicht mehr so schwer. Und dann kann man auch besser damit umgehen. Und so würde ich das insgesamt sehen. Ich glaube nicht, dass es per se negativ, per se schädlich ist. Das ist wie bei allem im Leben, sage ich jetzt mal, wenn man sich auf eine Sache extrem krass fokussiert, muss man halt trotzdem immer noch für sich irgendwo dann im Kopf haben, dass diese eine Sache nicht man selber ist. Und das ist ja das, was bei den Athleten halt auch immer das Ding ist, ne? Also dieser Leistungssport ist zwar da irgendwie das Wichtigste in deinem Leben, aber das bist nicht du als Person. Und ich glaube, wenn man diesen Bogen halt immer schlagen kann, wenn man das immer im Hinterkopf behalten kann, wenn man darauf immer auch hingewiesen werden kann von außen, dann gibt es da, glaube ich, keine negativen Auswirkungen. Negative Auswirkungen gibt es, glaube ich, dann, wenn man mit solchen Situationen alleine gelassen wird und mit sich selber im eigenen Kopf sowas ausmachen muss, dann sucht man vielleicht halt Auswege, die negativ sind.
Das war ein sehr, sehr, sehr schöner Satz. So, du bist mehr als der Sport. So, du bist nicht nur der Sport. Ich habe mir aufgeschrieben, dass es, glaube ich, das Trainerwesen auch mehr dahin gegangen ist, die Aktiven zu ermächtigen, zu empowern, so eine Selbstwirksamkeit zu verdeutlichen. Ich erinnere mich noch aus meiner eigenen aktiven Karriere, ne, Rennen nicht gut gelaufen, keine Ahnung, eine halbe Sekunde über Bestzeit oder sowas. Ja, bist du schon mit eingezogenem Schwanz und geducktem Kopf zu deinem Coaching gegangen, weil du genau wusstest, du kriegst jetzt noch mal eine drauf, so was alles scheiße war und selbst nach einem guten Rennen war, ja, war gut, aber das geht noch besser beim nächsten Mal. Also dieses Positiv-Feedback war eine Frucht, die es eigentlich nicht gab. So, und ich würde noch nicht mal sagen, die es selten gab, sondern Lob war das Ausbleiben von Kritik ist da der Satz. Und ich glaube, da sind wir auch echt inzwischen eine ganze Ecke von weg, was wahnsinnig gut ist, weil ich genau aus den Punkten von vorhin glaube, dass die Spitzenathleten eh schon so einen Hang haben dazu, sich selber irgendwie zu kritisch zu sehen, sich zu kritisch zu beäugen. Und dass das zusammen mit einem vielleicht noch dann öffentlichen Druck, der jetzt von Vereinsseite kommt oder sogar im ganz großen, so in unserer Zunft, wo man dann sagt, ah, ist aber nicht gut gelaufen hier, das ist aber schlecht gewesen, vielleicht sogar und gar nicht nach Gründen oder Ursachen zu suchen. Dazu führt, dass man eben sich selber immer weiter erniedrigt und gar nicht mehr dann irgendwann so an sich glaubt. Aber diese Trainer-Sportler-Beziehung ist da, glaube ich, echt das Ding, was da ganz weit im Vordergrund steht, weil der ist ja am Ende des Tages auch die Bezugsperson für den Aktiven.
Ja, gerade bei den Leistungssportlern. Und was du vorhin gesagt hast, sage ich jetzt mal so mit der Schleifer-Generation, nenne ich es jetzt mal. Es haben sich einfach auch die Zeiten geändert. Also auch wie Athleten öffentlich wahrgenommen werden, was sage ich jetzt mal auf sie einprasselt, auch welchen Stellenwert, also welche, ja, auch öffentliche Bekanntheit und was weiß ich, was sie alle haben. Da hat sich auch ganz viel geändert. Gerade, sage ich jetzt mal, mit sozialen Medien. Es ist jetzt halt, okay, den Sportler kennen jetzt vielleicht nicht mehr alle Leute, die die Tagesschau gucken, ne? Aber der hat irgendwie 2 Millionen Follower auf Instagram. Wenn dann irgendwelche negativen Sachen auf ihn einprasseln, dann ist das natürlich eine ganz andere Situation. Sowas gab es früher nicht. Also diese bestimmte, sage ich jetzt mal, Kanäle, bestimmte Feedbacks, die da kommen konnten. Und Die Trainergeneration, wie soll ich sagen, alles hat seine Zeit, sage ich jetzt mal. Also ich sage mal so, Schleifer und Leute, die alles nur negativ darstellen, waren, glaube ich, auch schon früher in den alten Zeiten, sage ich jetzt mal. Jetzt vielleicht auch nicht immer das Optimale für den Sportlerkopf. Na?
Auf keinen Fall. Nee, nee.
Ja.
Das hat sich nicht geändert, der Sportlerkopf, nee.
Nee, also ich glaube, das, was du schon gesagt hast, diesen Antrieb, den haben die Leute, die wirklich top wären, meistens ohnehin aus sich selber. Aber das ist vielleicht was, früher konnte man das vielleicht noch eher machen, jemanden, der dieses nicht in sich selber trägt, mit einem äußeren Antrieb so weit zu pushen, dass er es trotzdem relativ hoch schafft. Das war vielleicht früher noch möglich. Bis in die, ja, 90er, 2000er, aber das, was wir in den letzten 20 Jahren sehen, die Leute, die da oben ankommen, da ist keiner von denen hat eigentlich keinen Bock gehabt, irgendwie mal zu schwimmen, sondern das kommt von innen raus bei denen. Und dieses Umdenken muss, glaube ich, noch stattfinden, dass du halt, du kannst jemanden mit äußerem Druck stark machen, also schnell machen, körperlich stark machen,
Ja.
schnell machen, das geht, aber kannst die Leute, glaube ich, nicht mehr allein damit zur Weltklasse formen. Dazu braucht es wirklich eher dieses Supportende, eher dieses ja, Rückhaltgebende
Ja.
und vor allem dieses Gefühl vermitteln, gerade von der Coach-Trainer-Beziehung, dieses Vertrauensverhältnis. Ne, dass da jemand ist, dass der Coach oder die Trainerin jemand ist, die Ahnung hat von dem, was er macht und sich Gedanken macht bei dem, wie die Athleten weiterentwickelt werden. Ja, dieses Vertrauen, wenn das da ist, dann fruchtet das dann auch.
Absolut. Ich erinnere mich auch, dass Britta Steffen 2008 gesagt hat, also überspritzt paraphrasiert, und dann würde ich da auch fast den Deckel drauf machen. Die ist 2008 nur Olympiasiegerin geworden, Doppel-Olympiasiegerin, weil sie Jahre davor schon angefangen hat, mit einer Psychologin zusammenzuarbeiten, um in dieser Drucksituation im Olympiafinale bestehen zu können. Also es ist auch nichts, was jetzt in 2 Wochen oder einem Monat von deutschen Meisterschaften erlernt oder erwachsen kann. Das ist
Da
etwas,
wollte ich
was
vorhin
wirklich
schon
lange Zeit braucht.
kurz einhaken, als du Britta genannt hattest, dass sie
Ja.
ja eigentlich so ein Beispiel ist für jemanden, die schon wirklich früh angefangen hat, Sportpsychologie zu nutzen, und das aber auch öffentlich gesagt hat und auch publik gemacht hat und damit auch so ein gewisses Tor geöffnet hat von so einer Entstigmatisierung, weil das ist halt trotzdem heute immer noch ganz oft so ein ja, stigmatisiertes Thema, wenn du zum Psychologen gehst, dann ist irgendwas falsch und nee, darum geht's nicht, sondern du gehst zum Psychologen, damit nichts falsch wird. So rum.
Auch ein schöner Satz. Stigmatisierung als Stichwort für das nächste ganz große Thema im vergangenen Jahr, das während der Europameisterschaften in Rom aufkam und das jetzt leider immer noch nicht so richtig der große Sonnenschein ist, den wir uns alle wünschen, aber wir müssen darüber reden. Und das Sprache ist von dem Missbrauchsskandal um Jan Hempel und der damit verbundenen ARD-Dokumentation. Für alle, die das nicht mitgekriegt haben, weil sie vielleicht ganze Zeit unter Wasser waren im vergangenen Jahr. Die ARD hat eine Dokumentation rausgebracht, Leitung von Hajo Seppelt, wo Jan Hempel wahnsinnig, wahnsinnig schwere, und wenn man sich das anguckt, ich will das hier nicht wiederholen, sondern möchte jedem selber die Entscheidung lassen, ob er sich damit auseinandersetzt oder nicht, aber wirklich unfassbare Missbrauchsvorwürfe gegen seinen damaligen Trainer erhebt, und im Zuge dessen auch so die ganze Aufarbeitung, den ganzen Apparat dahinter mit so enttarnt und entlarvt, weil wohl diesen Vorwürfen gar nicht weiter nachgegangen worden ist von Verbandsseite. Das ist nun schon viele, viele Jahre her. Wir haben inzwischen viele andere Personen dabei, und trotzdem hat es eine sehr prominente Person im Deutschen Schwimmverband nun auch getroffen, die daraufhin ihren Posten verloren hat. Sebastian, vorher die Frage, als du von dieser Doku und von dem ganzen Missbrauchsskandal gehört hast, was waren deine Gedanken, als du das erste Mal
Ja, das ist natürlich ein Thema, was einen mitnimmt. Also habe jetzt erstmal überhaupt, als ich eigentlich gehört habe, dass die Dokumentation rauskommt, habe ich mir erstmal überhaupt nicht viele Erwartungen oder sowas drüber. Also ich wollte mir die erstmal angucken. Und beim Angucken kommen ja dann, sage ich jetzt mal, die Emotionen, die Schlüsse. Es war schon hart. Also das anzusehen, vor allem auch, wie Jan Hempel das beschrieben hat, ihn da sprechen zu hören. Und alles, was dann im Nachgang passiert ist, man immer, also gibt es immer, sage ich jetzt mal, Streitpunkte, wie man damit umgehen kann und so weiter und so fort. Aber dass es diese Dokumentation gab, dass Jan Hempel dir auch den Mut gehabt hat, sich da hinzusetzen und das alles sozusagen wissen, dass garantiert danach genug Leute zu ihm kommen werden und sagen, und mit einem, sage ich jetzt mal, mit einer negativen Einstellung auch zu ihm kommen werden. Also jetzt nicht nur Leute, die das unterstützen, sondern, sage ich jetzt mal, Weggefährten, die halt vielleicht damals dabei waren und so weiter und so fort. So ein ungehöriger Respekt da ihm gegenüber. Und vor allem das Wichtige dabei ist halt, dass es einmal mehr vor allem gezeigt hat, dass das ein Thema hat. Ja, und das ist irgendwie schade, dass das nur auch dadurch dann wirklich so publik wird, wenn sich ein Spitzenschwimmer oder Spitzenspringer in seinem Fall hinsetzt und das publik macht. Weil das ist ein Thema, was halt nicht nur die Spitze betrifft, sondern vor allem ein Basisthema ist.
Absolut, ja. Also ich habe damals, als die Doku das erste Mal angekündigt worden war, ich habe relativ schnell einen Schock bekommen, weil mir klar war, wie mit dem Fall in Würzburg, als der Spiegel seine Recherchen veröffentlicht hat, dass die ARD nicht leichtfertig Vorwürfe erheben wird. Sie wird keine Dokumentation rausbringen, die nicht hinlänglich abgesichert ist. So, das war für mich von vornherein ein ganz, ganz großer Aufschrei. Und also welche Kreise das im Nachgang noch ziehen wird, ist ja noch gar nicht richtig absehbar. Also es ist dann jetzt, Lutz Buschko ist von seinen Aufgaben enthoben worden, sich da wohl auch einiges hat zu Schulden kommen lassen, unterlassene Hilfeleistung oder wie dann auch ganz genau da der Vorwurf jetzt ist im Raum, sei dahingestellt. Aber so wie du sagtest, das ist ein Thema, was nicht nur in der Spitze stattfindet, da gehe ich ganz, ganz fest von aus, sondern auch ganz weit nach unten bis auf die Vereinsebene, auf die Vereinsbasis hinweg. Und was ich so schwierig finde und vielleicht hier auch nochmal sagen möchte, es gibt da keine einheitliche Richtlinie, dass du jetzt sagen kannst, ein Missbrauch ist es ab dem Moment, wo dich der Coach am Rücken anfasst, sondern das ist eine Grenze, die jeder für sich selber festlegt und jeder für sich selber auch artikulieren muss und sollte. So, und ich weiß nicht, also
Also
ja.
vor allem aus der Sicht, sage ich jetzt mal, eines Sport oder einer Sportlerin ist das eine Grenze, die man für sich selber ziehen muss. Aus Sicht der Täter wiederum, und das ist Täter in dem Fall, ist es eigentlich keine, gibt es keine Grenze. Das Schlimme bei dem Thema, da ist eigentlich jede Handlung hat einen Hintergrund, sagen wir es mal so. Und wenn das die Umarmung nach einem tollen Rennen ist, wenn das jemand ist, der in seinem Kopf damit noch mehr verfolgt, dann ist das schon die erste Tat sozusagen. Nur das zu erkennen von außen, das ist die Schwierigkeit. Auch als Sportler das zu erkennen, dass das jetzt halt eine Umarmung ist, die hier vielleicht unangemessen ist, sage ich jetzt. Das zu erkennen, das ist halt das Schwierige. Und um Vereine, Coaches, Sportlerinnen, Sportler überhaupt zu ermächtigen, sowas zu erkennen, da muss halt Arbeit gemacht werden. Das ist Präventivarbeit, die tatsächlich gemacht werden kann, gemacht werden muss und womit man dem Thema, glaube ich, begegnen kann.
Ja, ist ja auch ein Vorfall gewesen, der noch weitere, also der noch lange, lange nicht abgeschlossen ist und ich glaube noch lange nicht abgeschlossen sein wird. Wie der DSV hat verlautbaren lassen, soll es eine beispiellose oder beispielgebende Aufarbeitung werden von all den Vorwürfen und all den Fällen. Ist ja auch danach dann eine Ansprechstelle eingerichtet worden und das nochmal Ja, in meinen Augen hätte man das durchaus offensiver kommunizieren können, wo sich Betroffene hinwenden können. Da ist mir in meinen Augen viel zu wenig passiert, auch viel zu wenig prominent platziert worden auf diversen Homepages. Also da hätte ich mir gerne viel, viel mehr Offenheit gewünscht, viel, viel mehr, dass man den Opfern die Hand reicht und all diese verdeckten Opfer, die es gibt, und dass dann trotzdem davon gesprochen wird, dass, oder ich fand das dann auch zu positiv konnotiert, dass es eine einstellige Anzahl an Betroffenen sich gemeldet hat. Das war auch innerhalb kurzer Zeit, oh, habe ich auch innerlich ziemlich gezuckt.
Ja, das sind, manchmal sind es halt wirklich so in so Pressemitteilungen oder in so öffentlichen Darstellungen, sind so kleine Nebensätze, kleine Formulierungen, wo man sich denkt, nee, weglassen wäre besser in dem Zusammenhang. Also, was du gerade sagtest, es war nur eine einstellige Zahl, die sich gemeldet hat, oder das nur weglassen, ich glaube, nur stand nicht dabei.
Nee, ich glaube
Aber
auch, ja.
es war eine einstellige Zahl, die sich daraufhin gemeldet hat. Klingt erstmal wie ein Fakt, ist aber im Subtext so ein bisschen das Darstellende, naja, so schlimm ist es ja nicht. Und das darf man halt nicht in dem Zusammenhang, also dieses so schlimm ist es ja nicht, sondern der Weg ist eine falsche Richtung, weil ja doch, es ist schlimm. Es ist in der gesamten Gesellschaft ein Thema und das ist dort, wo jemand aufeinander trifft, wo, sag ich jetzt mal, Kinder von irgendjemand betreut werden oder wo eine Hierarchie da ist, ist das immer ein Thema, was auftritt. Man muss halt das vorher erkennen können. Und vielleicht darf ich an der Stelle mal ein Beispiel nennen, bei mir aus dem direkten Umfeld. Ich bin ja aus Leipzig und hier bei uns der SSV Leutsch, die fangen jetzt zum Beispiel wirklich aktiv als Verein an, Präventionsarbeit zu machen, sich damit zu beschäftigen, ohne dass von oben vom DSV oder von irgendwo irgendwelche Vorgaben kommen, sondern die haben gesagt, okay, wir sehen das als Verein, das ist ein Thema, wir gehen mit Jugendlichen um, wir gehen mit Kindern um, das ist genau der Bereich, wo was passieren kann, dem müssen wir vorbeugen. Ja. Die beschäftigen sich damit. Und es gibt auch Online-Anlaufstellen, an die sich Vereine jetzt schon wenden können, wo sie sich informieren können über solche Themen, ohne dass jetzt vom DSV schon irgendwas kommen muss. Also das ist natürlich hilfreich und sinnvoll und absolut auch Aufgabe des Verbandes, den Vereinen da was an die Hand zu geben. Aber es gibt schon bestimmte Sachen. Also es gibt, ich glaube, e-learning-kinderschutz.de heißt das. Das ist so eine Plattform, da sind verschiedene Kurse, sage ich jetzt mal, zusammengestellt, bei denen sich Vereinsvertreter, Coaches, aber auch in ganz anderen Bereichen Lehrer und was weiß ich was informieren können, wie sie mit dem Thema sexualisierte Gewalt umgehen sollen. Und also es kann nicht schaden, sich damit zu beschäftigen und sich das Thema anzugucken, weil gerade auf Vereinsebene ist ja immer das Problem, du bist froh, wenn du überhaupt irgendwie Trainer hast. Du bist froh, wenn du irgendwie Übungsleiter hast und dann wird vielleicht doch nicht mehr so genau hingeguckt, was das für ein Typ ist, aber genau das muss passieren. Und wenn die einfach mal alle diese Kurse durchlaufen, auch die Vereinsverantwortlichen, dann kann das schon einen Beitrag leisten. Also man kann, also glaube ich zumindest leider, man kann die Problematik sexualisierter Gewalt nie komplett verhindern, aber man kann versuchen, dem Ganzen vorzubeugen und das so auf minimalst mögliches Level zu bringen.
Ja, das ist etwas, was mich auch immer noch negativ anfasst. Der Fall in Würzburg ist nun schon einige Jahre her, ist auch inzwischen Gerichtsurteil gesprochen und ähnliches. Und selbst aus Konsequenz aus diesem Fall in Würzburg gibt es immer noch keine Handreichung. In Flensburg, glaube ich, möchte jetzt meinen, das war der TSB Flensburg, die haben auch irgendeinen Preis gewonnen für ihr Schutzheftchen, für ihr Präventionsheftchen, für ihr Infoheftchen, was sie dort veröffentlicht haben, dass das alles immer noch so über Vereinsbasis läuft. Das finde ich schade, weil es waren Jahre Zeit, sich dort
Ja,
damit zu beschäftigen.
es
Und
ist vor
deswegen,
allem deswegen schade,
ja.
weil die Vereine auch, also es ist ein unglaublich wichtiges Thema für die, aber die Vereine sind an so vielen Stellen belastet, überlastet, personell sowie auch verwaltungstechnisch mit allen möglichen Sachen. Jede Erleichterung, die man denen machen kann, sollte man denen machen. Und das ist Teil, das sehe ich zumindest so, das sind dann auch Verbandsaufgaben, dem Verein da was an die Hand zu geben. Das könnte tatsächlich noch aktiver sein und das könnte tatsächlich auch auf anderen Levels noch zusätzlich stattfinden, also auch was Trainerausbildung, Übungsleiterlizenzen, wie das Ganze, was man dazu absolvieren muss, um sowas zu bekommen.
Du hast
Da können
zwei
ja auch solche
Sachen,
Themen
ja.
mit reinfließen, zum
Auf
Beispiel.
zwei Sachen würde ich noch eingehen wollen, weil du zum einen, jetzt habe ich die zweite, glaube ich, schon vergessen, aber weil du zum einen angesprochen hast, dieses Verhältnis zwischen Trainer und Sportler, was ja auch ein Abhängigkeitsverhältnis ist, hinlänglich beschrieben und bekannt, glaube ich, da müssen wir jetzt nicht ewig drüber reden, um das Ganze vielleicht auf einer positiven Note auch mit abzuschließen. Deswegen wird ja gerade dieses Zentrum Safe Sport
Ja,
vorangetrieben
genau.
von Athleten Deutschland, die sich hinsetzen, die seit Ewigkeiten dafür lobbyieren und es geht voran an dieser Stelle, um eben diese Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch oder auch die Meldung von sexuellem Missbrauch auch aus den Verbandshänden zu nehmen. Und das war ja das, was immer wieder passiert. Ja, wenn Sportler sagen, ich mag das nicht mehr, sagt der Coach, ja, okay, dann magst du es nicht mehr, aber dann ist hier deine Karriere auch vorbei. Genau an dieser Stelle. So, und um das, dieses Verhältnis, Missverhältnis aufzubrechen, also das ist etwas, wo es da wirklich vorangeht mit Safe Sport. Und das Zweite noch, ich hatte vor einigen Folgen schon über den DOSB, gibt es jetzt auch so eine Präventionsbroschüre.
Ja,
Da
genau.
funktionieren wohl inzwischen die Links online, die damals nicht funktioniert hatten vor einigen Wochen. Werde ich hoffentlich auch nochmal dran denken, das in die Shownotes zu packen. Für euch Vereine, lest euch durch ein, packt euch das irgendwo hin, schult eure Trainerinnen und Trainer, schult euch auch selber als Verantwortliche. Wir hatten damals auch, ich in meiner Trainerkarriere, hatte auch mitgemacht bei Dunkelziffer e.V. hatten das hier dann getan in Hamburg, wo es genau um solche Fragestellungen ging. Wo fängt Übergriff an? Wo hört es auf? Und wie ist das zu definieren? Wahnsinnig hilfreich, wahnsinnig augenöffnend, so um einfach für viele Sachen ganz stumpf sensibilisiert zu werden. Ja, welche Verhaltensweisen deuten möglicherweise vielleicht darauf hin und geben dann in der Summe möglicherweise ein Bild, aber, ja, also da wirklich. Ja, da bin ich gespannt, was dort noch kommt, oder wie das dann am Ende tatsächlich ausgeht, diese Geschichte. Wobei das ja im DSV jetzt mit der Aufarbeitung auch relativ schwierig werden dürfte. Und damit gehe ich den Bogen zum nächsten Thema DSV im Jahre 2022, und würde hier dann jetzt mit dem Verbandstag anfangen, der ja Ende des Jahres stattgefunden hat, in einer wahnwitzigen Terminkollision. Im November mit deutschen Kurzbahnmeisterschaften, deutschen Kurzbahnmeisterschaften der Masters und einem Doppelverbandstag, die eigentlich jedes Event für sich eine eigene Berichterstattung gefordert hätten.
Ja.
Das ist unfassbar. Genau, der Verbandstag war ja der DSV in a nutshell, möchte ich fast sagen. Auch mal wieder, wir hatten herausragende Kurzbahnmeisterschaften, die wirklich vom Niveau her wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gut waren. Und dann kommt dieser Verbandstag ums Eck und auf einmal zack, die Bohne, kein Präsident mehr, nur noch zwei Vizepräsidenten, was so absolutes Minimum ist, damit der Verband überhaupt handlungsfähig ist. Und einer dieser beiden Vizepräsidenten trotz, und das finde ich, geht mir auch zu viel unter, trotz dessen, dass er alleine zur Wahl stand, hat mit Ach und Krach zwei Drittel der Stimmen geholt. Schwierige Fahrwasser, ich mag dieses Wortspiel eigentlich nicht mehr wiederholen, aber es wirft einfach kein gutes Licht. Ganz stumpf, tut es nicht. Und dass wir dort wieder in so einer Geschichte reinrasen, wo der vorherige oder wo das vorherige Präsidium schon drüber gestolpert ist, über Beitragserhöhungen, die sich in einem Rahmen bewegen, so für jedes Mitglied, ich glaube, ein Euro war in der Rede. Also, dass dort so viele fatale Fehler gemacht werden. Ich kann die Verbände verstehen an der Stelle, ja, wenn wir reden über SV NRW, ich glaube, 300.000 Mitglieder, die dann im Haushaltsjahr 2024 300.000 Euro mehr auftreiben sollen, die sie nicht haben, das verstehe ich vollkommen. Aber das ist ja kein neues Thema. Das ist doch nichts, was wir das erste Mal haben, wo wir das erste Mal drüber sprechen, dass das irgendwie vielleicht ein Jahr Vorlauf braucht oder dass das noch diverse andere Geschichten braucht. Das musst du doch vorher hintenrum irgendwie klar machen, dass das wieder nicht kommt, das macht mich fertig.
Ja, also wie du es gerade schon gesagt hast, es war natürlich toll, wirklich die Berichterstattung Kurzbahnmeisterschaften, deutsche Kurzbahnmeisterschaften zu machen und dann kommt noch irgendwie so die Pressemitteilung reingeflattert, hier passt auf, wir haben jetzt irgendwie ein neues Präsidium. Also, auch vom Zeitpunkt her, ja, gut, aber vom Ergebnis her, echt schwieriger Ausgang, echt schwierig, die Perspektive, die sich auch daraus ergibt. Also ich sage mal so, es ist ja
Also.
eigentlich angekündigt, okay, wir haben jetzt dieses Präsidium, das ist jetzt erstmal nur übergangsweise, es soll eine neue Satzung kommen. Okay, also die neue Satzung, sich neu aufzustellen, je nachdem, wie es dann am Ende aussieht, kann eine positive Entwicklung sein. Der Weg dahin jetzt schon mit diesem Rumpfpräsidium ist, glaube ich, wirklich schwierig, weil es wird nicht so mega viel passieren, denke ich, in so einer Zeit. Ne? Also das, es gibt viel zu tun, es gibt viele Baustellen, es gibt echt viele Herausforderungen, denen sich der Verband stellen muss. Und da ist so eine Konstellation, glaube ich, nicht so einfach. Zumal, ja, wer ist denn jetzt verantwortlich? Wer ist denn jetzt Ansprechpartner? Wer macht jetzt was? Oder wer treibt was voran? Wird überhaupt was vorangetrieben, wenn man sagt, na, wir haben sowieso ein, ich weiß nicht, was Sie gesagt haben, nächstes Jahr, übernächstes oder dieses Jahr oder nächstes Jahr,
Ja.
kommt eine neue Satzung, ob man überhaupt was macht bis dahin und so weiter und so fort. Außendarstellung mal ganz abgesehen davon, dass das natürlich nach außen hin ein schwieriges Bild ist, was da auf den Verband oder was der Verband da abgibt, auch mit der Vorgeschichte, was du ja schon erwähnt hast. Ne? Also das, der Verband ja, der war ja erst präsidentenlos. Hat man
Ja, ist nicht
ja.
lange her,
Genau,
nee.
genau aus dem gleichen, genau die gleiche Konstellation dann auch wieder mit dem diesem Antrag zum Mitgliedsbeitrag. Und natürlich auch die Sache ist, also angesichts dessen, dass ja wirklich überall bei allem, in allen Bereichen, sage ich jetzt mal, die Kosten nach oben gehen, kann sich der Verband das ja eigentlich nicht leisten, mit einem Mitgliedsbeitrag zu arbeiten, der ja, ich weiß gar nicht, wie alt, der ist ja schon uralt, wirklich schon
Ja,
uralt ist. Der hat sich
na,
ja
was ich, was, was ich, also es ist so wahnsinnig viel Politik dabei für eine Mitgliedsverbände, die dann dort ihre Macht ausspielen auf dem Verbandstag. Dafür ist er da. Das ist nicht, ja, möchte das nicht abschaffen, so diese
aber man muss,
Demokratie.
man muss auch sagen, am Ende des Tages sind das 16 Mitgliedsverbände oder 17, 17 oder 18 sind ja,
17, 17 sind es, glaube ich,
genau.
ja.
Da muss man doch auch mal vorher bestimmte Sachen auch abklopfen können und miteinander, also ein bisschen miteinander auch kommunizieren. Natürlich gibt es dann unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Richtungen, aber gerade diese Frage des Beitrags. Und gerade mit dem Hintergrund, dass das ein Thema ist, was schon seit Jahrzehnten ja eigentlich den Sport und immer wieder auf dieser Ebene diskutiert wird und immer wieder da aufploppt, muss man sich vielleicht auch mal außerhalb des Ganzen miteinander abstimmen und vielleicht eine Lösung dafür finden. Wie es ja in der Politik auch gemacht wird, da wird ja auch nicht alles im Bundestag, sage ich jetzt mal, entschieden, sondern das wird ja auch in anderen Gremien, sage ich jetzt mal, miteinander geklärt.
Ja, das glaube ich auch nicht, dass da keiner wusste, was da passieren wird.
Nee,
Also, das
das war jetzt nicht für die nicht die große Überraschung gewesen.
überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und ich, also, was soll jetzt passieren? In dem Jahr wird nicht viel passieren. So zwei Personen, die das Ding da versuchen, alleine zu schaukeln, machen wir uns nicht vor, selbst wenn die keine andere Verbandsarbeit mehr haben in den Landesverbänden. Das ist nicht leistbar an der Stelle, dass es das in der Art voranzubringen. Ob und wie die neue Satzung durchgeht, weiß ich auch nicht, zumal ja dort auch vorgesehen ist, dass es mehr hauptamtliche Posten geben soll, die ja aber irgendwie finanziert werden soll. Die Finanzierung gibt es ja jetzt aber eigentlich gar nicht. Ich sehe nicht die Veränderung. Ich sehe nicht den Kick, wo man sich jetzt mal auf, also mir fehlt die Vision. Mir fehlt einfach dieser eine Punkt, wo ich jetzt sage, okay, dahinter kann ich alle irgendwie versammeln auf einer gewissen Ebene. So dahinter, ich weiß nicht, wo das alles hin soll. Also wo da jetzt die Argumentationen so ganz genau liegen. Und ja, so wie du schon gesagt hast, so wo liegen jetzt die Verantwortlichkeiten? Und naja, es sind halt mehr und mehr Leute gegangen worden, die im Zweifel vielleicht auch gar nicht ersetzt wurden. Also ne, die Entlassung von Thomas Kuschilgen ist auch noch nicht so lange her. Lutz Buschko hat jetzt auch, alle beide streiten sich jetzt mit dem DSV vor dem Arbeitsgericht. Da sind im Zweifel große finanzielle Summen, die dort im Raum stehen. Nicht nur aufgrund der juristischen Auseinandersetzung, sondern dann auch, an möglichen Folgekosten, weil Entschädigungszahlungen zu leisten sind oder ähnliches, das steht im Raum. Und der DSV hat immer noch keinen Chefbundestrainer, zumindest im Schwimmbereich. In den anderen Fachbereichen kam das jetzt und da sind für mich derart viele Baustellen offen, wo ich noch nicht mal sehe, wie können die gefüllt werden. Also wo mir von außen betrachtet die Idee fehlt, wie geht es denn jetzt weiter? Also Chefbundestrainer Geschichte, ich habe sie jetzt hier kurz aufgelistet. Ja, Bernd Dalkan hat ja nach Olympia 21 aufgehört. Für Anfang 22 war geplant, jemand Neues zu installieren. Im August 22 gab es noch keine Neuigkeiten. Und Ende 22 oder jetzt Anfang 23, so richtig in Sicht ist es nicht. Und jetzt möchte man euphemistisch sagen, den sportlichen Erfolgen tut es ja keinen Abbruch. Aber in der Summe bleibt da trotzdem wohl einiges Administratives liegen oder wird auf Schultern belastet, die eh schon überlastet sind. Und das sehe ich jetzt auf Verbandsebene dort mit den Vizepräsidenten ähnlich. Also.
Besser wird es nicht darum. Das ist klar. Also
Ja.
durch so eine Konstellation wird jetzt nichts, werden keine großen Projekte, wird nichts, wie du es schon gesagt hast, so eine Vision oder so. Da braucht es tatsächlich, also sowas bräuchte es eigentlich mal, aber es ist halt dann, gerade sowas ist halt dann auch immer ganz stark mit Personen verbunden. Also eine Vision zu entwickeln, Leute mitzunehmen, irgendwie so gerade so an der Spitze des Verbandes, sage ich. Oder eine Spitze einer Organisation, nicht nur auf Verbände bezogen. Da kann man halt dann nicht nur verwalten, sondern muss halt auch gestalten. Oh, das ist platt, aber ja, so ist es halt auch. Aber solche Personen zu finden, ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach. Und das ganze Negative, was auch wir jetzt gesagt haben, da will ich noch nicht mal, oder ganz stark auch so diese ganzen Persönlichkeiten, die bei den Verbänden agieren und auch beim Deutschen Schwimmverband agieren, würde ich da tatsächlich mal komplett eigentlich auch rausnehmen, weil da kannst du eigentlich froh sein, wenn überhaupt irgendjemand irgendwas macht und sich dafür bereitstellt, anzumachen, weil man weiß eigentlich, dass am Ende des Tages sowieso nur der Knüppel kommt und alle negativ darstellen. Aber
Sind wir
die gesamte
beim
Struktur,
Anfang?
diese gesamte, dieses, diese, diese, also da ist ein großes strukturelles Problem insgesamt irgendwo da, weil ansonsten würde es nicht schon seit zig Jahren immer wieder die gleichen Probleme geben. Das
Du
muss
bist
halt
ja
gelöst werden.
jetzt aber mit dem Knüppel und mit dem Negativen bist du eigentlich genau bei dem, was ich am Anfang gesagt habe. Wir pointen da immer so leicht hin und sagen, ah, alles schlecht, alles blöd, alles doof. Das hat ja einen Grund, warum wir niemanden finden. Das hat ja einen Grund, warum keiner Präsident sein will. Es hat einen Grund, warum keiner den Vizepräsidenten machen will. Und es hat mit Sicherheit auch einen Grund, warum keiner Chefbundestrainer sein will. Und es wird nicht nur an der Bezahlung liegen. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Ja, sondern genau aus den Geschichten. So, du redest mit verschiedenen Leuten so. Es waren internationale Experten mal beim DSV zu Gast, die sich dort als Trainer oder als Berater ein bisschen hervorgetan haben und zur Verfügung standen. Die werden auch Geschichten erzählen, wie das vielleicht so lief und wie es abgelaufen ist und wie sie aufgenommen wurden. Und das strahlt halt alles nach außen hin aus. Und darüber müssen wir uns mal bewusst werden und vielleicht auch, ja, ganz knallhart hinsetzen. So, wie gesagt, was ist die Vision? Wo soll es hingehen? Wollen wir bloß noch, was wollen wir denn hier?
Ja, also gerade wenn man den, was ich mir da noch bei dir der Sache auch immer denke, wir sind im deutschen Leistungssport zurzeit auch sehr, ja, wie soll ich sagen, zentralistisch agierend, sagen wir es mal so. Also wir haben so den Deutschen Olympischen Sportbund, der über allem steht, und darunter steht dann der Deutsche Schwimmverband, der aber wiederum dem Deutschen Olympischen Sportbund verantwortlich ist oder zu antworten hat, sagen wir es mal so, gerade wenn es darum geht, um bestimmte Fördermittel und so weiter zu bekommen, wo das ja immer zwischen DOSB und Innenministerium abspielt, denen der Deutsche Schwimmverband dann wiederum immer antworten muss und da auch immer Strukturen darstellen muss und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich so auch ganz viel auch darauf ausgerichtet und muss sich darauf ausrichten, eine bestimmte Fördermittel zu bekommen. Und ohne diese Fördermittel funktioniert es nicht. Und deswegen ist immer so dieser Druck da, ja, wir brauchen die, wir brauchen aber diese Gelder, wir brauchen diese Gelder, um irgendwas machen zu können. Und da ist auch, glaube ich, relativ wenig, ja, Gestaltungsspielraum irgendwie da in dieser gesamten Struktur von diesem gesamten Leistungssport in Deutschland, ist, glaube ich, relativ wenig Gestaltungsspielraum. Also für einzelne Verbände auch und für einzelne Touren. Also zum Beispiel Chefbundestrainer, ne? Deutscher Schwimmverband fürs Schwimmen. Wohl, was du ja gerade gesagt hast, naja, jetzt könnte man sagen, okay, letztes Jahr lief doch eigentlich ganz gut, so, auch ohne Chef-Bundestrainer. Jetzt könnte man halt sagen, okay, dann machen wir halt diesen Posten gar nicht mehr. Stellen wir das alles mal irgendwie anders auf, dann mehr Verantwortung, sage ich jetzt mal, für die einzelnen Stützpunkttrainer, die ja näher an den Athleten dran sind. Oben drüber das, was früher so der Chef-Bundestrainer gemacht hat, gerade so diese administrativen Tätigkeiten, wären mehr von, sage ich jetzt mal, einer Manager-Position, nenne ich es mal, ausgeführt. Und das Ganze, was da noch dazugehört mit sportlicher Ausrichtung, ist ja mehr ein Leistungssport. Direktormäßig. Also das ist ja gar nicht wirklich so ein, also ein Bundestrainer ist ja nicht jemand, der verantwortlich ist für einen Sportler, sage ich jetzt mal. Sondern der ist ja verantwortlich für eine Richtung. Und da ist dann halt die Frage, inwieweit das halt wirklich so ein, ja, ein Trainerpersönlichkeit sein muss. Muss es aber sein, weil wir haben ja den Deutschen Olympischen Sportbund und die ganzen Strukturen und sowas, die vorgegeben werden und Richtlinien und Fördermittel und die können dafür abgerufen werden und so weiter und so fort. Ich bin jetzt auch kein DSV-Verantwortlicher, sage ich jetzt mal. Ich weiß auch nicht genau immer 100%, wofür da was die machen können, aber das Bild, was sich ergibt und das Gefühl, was man immer bekommt, ist, dass da, glaube ich, wirklich relativ wenig Gestaltungsspielraum da ist. Das ist irgendwie eine Krux oder irgendwie so ein negatives Ding, ja.
Ich glaube, mit dem Gestalten sind das ist der Grund, weshalb wir in so kurzer Zeit so viele Chefbundestrainer hatten, die zu viel gestalten wollten, die zu viel Vorgaben gemacht haben, die zu viel gesagt haben, hier, das ist the one and only way und so gehen wir und so machen wir das. So wie du sagtest, jeder ist dran an seinem Athleten, aber du brauchst schon jemanden obendrauf. Sei es jetzt ein Manager, der aber den sportfachlichen Hintergrund haben sollte, der sich mehr als Berater sieht, der sich mehr als
Ja.
Antwortgeber sieht und nicht als jemand, der sagt, der klar sagt, ey, du musst jetzt aber links abbiegen. Wenn du als Coach vielleicht genau weißt, nee, ein bisschen mehr rechts ist für meinen Athleten gerade was besser,
Ja, genau.
sondern der das in einem Dialog zusammen die beste Lösung für den Sportler, für die Sportlerin, für den Stützpunkt, für die Trainingsgruppe erarbeitet und nicht das von außen so vorgibt. Und so sehe ich eigentlich diesen Posten dort als Chefbundestrainer und keine Ahnung, ob das die Vorstellung vom DSV ist, vom DOSB oder an der Stellenausschreibung, das weiß ich nicht. Aber genau darum geht es ja, dass du dort jemanden hast, der den Papierkram abnimmt, Konzeptionen schreibt oder wie auch immer das aussieht, Rechenschaften ablegt, Ansprechpartner ist, vielleicht auch einfach ganz stumpf für die Oberen und dann aber nach unten dort den Dialog sucht und dafür sorgt, dass alle zusammen sich zusammenfinden und zusammenführen. Und ich glaube, das ist etwas, was viel zu dem sportlichen Aufschwung beigetragen hat, dass wir an einigen Stellen tatsächlich zusammengerückt sind.
Das
Und da sieht man es auch.
denke ich auch. Also da, wenn ich nur so angucke, wie gerade, sage ich jetzt mal, so der Top-Bereich in Deutschland von den Trainingsgruppen, von den Trainern und so weiter aufgestellt ist und von den Sportlern aufgestellt ist, da ist da schon ein bisschen mehr der Gedanke vorwiegend, dass man zusammen was erreichen will, auch jetzt, sage ich jetzt mal, die Stützpunkte, dass da weniger Konkurrenzdenken auch da ist. Also das hat, glaube ich, ein bisschen abgenommen, sage ich jetzt mal, in bestimmten Bereichen. Es ist immer noch da. Es geht immer noch darum, welcher Standort wird Stützpunkt und so weiter und so fort. Aber wenn man auf die Trainer guckt, wenn man auf die Sportler und Sportlerinnen guckt, da ist sehr viel miteinander. Das war nicht immer so. Also das ist wirklich hervorzuheben. Und da gibt es auch wirklich viele gute, wirklich gute Persönlichkeiten, die da agieren.
Das war der zweiteilige Jahresrückblick auf das Jahr 2022 und ich hoffe, wir konnten euch mitnehmen in unsere Gedanken, in unsere Meinungen dazu, was die Höhepunkte und die Tiefpunkte der vergangenen 12 Monate gewesen sind. Wenn euch noch was einfällt, wenn ihr denkt, wir haben was vergessen, dann schreibt gerne an andre@swimcast.de. Wenn ihr nochmal loswerden möchtet, worauf ihr euch jetzt im kommenden Jahr freut, könnt ihr gerne die gleiche E-Mail-Adresse benutzen oder ihr folgt dem Instagram und dem Twitter-Kanal des Swimcast. In der nächsten Woche gibt es dann wieder eine neue reguläre Folge, wo wir einen kleinen Ausblick werfen auf das DMSJ-Bundesfinale. Es wird wieder eine Wissenschaft der Woche geben und natürlich werden wir uns etwas mit den Nominierungskriterien für die Weltmeisterschaften auseinandersetzen. Das war's jetzt erstmal für diese Woche. Wir hören uns wieder am 27. Januar. Bis dahin, macht's gut, viel Spaß beim Training, viel Erfolg beim Schwimmen und genießt die Zeit mit euren Freunden. Ciao!